Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Morris mit Huhn, so heißt der neue Roman von Matthias Tschokke. Morris ist die Hauptfigur, Matthias Tschokke ist der Autor. Was Morris mit Matthias Tschokke zu tun haben könnte, das werden wir im Verlauf des Gesprächs miteinander erörtern, Matthias Tschokke. Zuerst aber mal zu Ihnen als Autor. Sie leben seit 3 Jahrzehnten in Berlin und man weiß inzwischen ja, dass es einige Schweizerinnen und Schweizer gibt, die in Berlin leben. Und man fragt sich ja manchmal, ist denn Berlin für Künstlerinnen und Künstler so etwas anderes als die Schweiz? Was finden die dort, dass die dorthin ziehen? Ist Berlin ein Mythos für uns, die daheim geblieben sind? Oder ist wirklich da ein besonderer Boden, in dem besonders Kreativität dann wachsen kann?
Ja, an sich ist es ein ganz praktischer Grund gewesen, warum ich hingefahren bin und hingezogen bin. Und der hat sich bis heute fast gehalten. Es ist einfach wirtschaftlich interessant gewesen, weil es günstiger war zum Leben. Und als Autor verdient man nicht viel Geld und das ist ein ganz praktischer Grund. Lange Zeit auch hat sich das gehalten, die Wohnungen sind einfach günstig gewesen und das Leben war ja subventioniert und kam dieser Mauerfall und dann ist es Hauptstadt geworden und jetzt langsam wird es teurer und da ist ein richtiges Fundament quasi dafür weggebrochen für sogenannt freischaffende Künstler, die das wirklich einfach brauchen. Die müssen einigermaßen sich finanzieren können und das war wirklich für viele Leute wahrscheinlich ein Grund, nicht nur für mich. Und jetzt wird das immer schwieriger mit dem Geld und insofern ist auch die Attraktivität natürlich ein bisschen angenagt und etwas bröckelig geworden, aber es ist sicher immer noch anregend, weil natürlich wahnsinnig viel passiert, also da sind sehr verschiedene Arten von Theater stattfinden und in der Musik und so. Es ist schon schön, wenn man deutschsprachigen Raum sucht und deutschsprachige Kultur sucht, dann ist das sicher eine sehr spannende Stadt. Und wenn man meine Bücher liest, merkt man ja auch, dass Berlin nicht so wahnsinnig zentral vorkommt. Es ist zwar immer in Berlin, aber dieses Berlin ist immer nur so ein Raunen am Rand. Also es ist ja eine Ruheinsel im Grunde genommen. Ich finde es sehr ruhig, die Stadt, und sehr weitläufig und man kann sich so ergehen, fast wie in den Bergen. Also es ist sehr flach und halt die Berge sind nicht da, aber es hat so etwas, ja, so etwas Verlorenes.
Unser Morris, die Hauptfigur in Ihrem Roman Morris mit Huhn, der lebt in Berlin und das ist ein besonderer Teil von Berlin, der Nordosten, ein Randbezirk. Ein Randbezirk, der uns nahe kommt über die Lektüre dann, weil wir mit Morris verschiedene Häuser, verschiedene Menschen kennenlernen, die dort wohnen, die wieder wegziehen, Geschäfte müssen aufgegeben werden, weil es nicht mehr rentiert. Es leben einfache, auch arme Leute dort. Gibt es da so etwas wie auch das Pittoreske des Zerfalls?
Man spricht darüber eigentlich nie, aber ich finde, ja, dieses Berlin hat ja auch irgendeinen Charakter, der seit dem Alexanderplatz eigentlich kaum noch wirklich beschrieben wird. Es gibt immer das Berlin, das hippe Berlin oder das so trendige Berlin oder so, aber das ist mehr eine journalistische Größe und es hat keinen Geruch. Und ich finde, also wir kennen Paris vor allem auch aus der Vergangenheit, aber auch heute noch ist Paris immer selbstverständlich eine ganz besondere Stadt und mit ihrem besonderen Aroma. Wir kennen all diese amerikanischen Städte, New York, Los Angeles und so weiter, das ist für uns alles ein Begriff. Wir wissen immer, wovon die Rede ist, New York, Soho oder wo auch immer. Und Berlin, wenn überhaupt, eben haben wir irgendwie Prenzlauer Berg ein bisschen, aber das ist meistens über die Medien gekommen. Und dann verliert sich's ein wenig. Und zum Beispiel jetzt der Bezirk da, das ist der Wedding. Der hat einen ganz eigenen Ton und einen eigenen Klang und ich finde den auch spannend, wie der Aargau spannend ist, also wie alles spannend ist. Und man, irgendwie finde ich es schade, dass wir so auswählen die Orte. Wir sagen, der ist spannend, der ist nicht spannend. Und warum ist jetzt zum Beispiel dieser Wedding nicht spannend? Und ich lebe da unter anderem, also ich arbeite da seit Jahrzehnten eben und habe den nie quasi gezeigt. Wenn Leute nach Berlin kommen, hat man gedacht, naja, wir gehen mal irgendwo hin, aber da ist man nie dahin gegangen. Und da habe ich plötzlich gedacht, naja, aber irgendwann war das mein Leben. Und was war das eigentlich, was mich umgeben hat? Was habe ich gelebt? Und da habe ich angefangen, da hinzugucken, mehr, noch mehr. Und möchte gern, dass da ein ganz spezifischer Ton entsteht, der sonst halt nicht zu finden ist. Also wenn man in ein fremdes Land will, kann man jetzt mal in den Wedding gehen und sagt, aha, das ist, oder man kann in den Aargau gehen und sieht den plötzlich fremd, wenn man ihn genau beschreibt.
Dieses Fremde ist vielleicht auch etwas, was den Morris prägt. Das ist die Hauptfigur. Der betreibt da ein Büro, nennt sich Kommunikationskontor. Diesen Kontor hat der Morris einmal gegründet mit einem Freund. Der Freund ist inzwischen abgesprungen und hat ein lukrativeres Geschäft eröffnet. Der Morris ist geblieben und er hangelt sich so durch die Tage mit Briefen, die er für Leute schreibt, die halt des Schreibens nicht mächtig sind. Also er lebt hier in diesem Bezirk, in diesem Randbezirk, und er kommt aus der Schweiz. Es gibt dann Rückblenden, Erinnerungen, Reisen, wo er zurückgeht zu einem Geburtstagsfest. Er erinnert sich an die Kindheit in einem Kinderheim, an einem See. Aber bleiben wir mal in Berlin mit Moritz. Moritz hat ja ein ganz feines Gespür für Dinge am Rand. Er sieht Dinge, er beschäftigt sich mit Dingen, die wir vielleicht übersehen würden, aber, das ist ein wichtiges Merkmal, er redet nicht gern. Er hat das Gefühl, alles, was zu sagen sei, ist eigentlich gesagt worden und dreht sich nur noch im Kreise. Also er erklärt sich nicht gern. Wenn aber der Morris ja schon die Hauptperson ist und er nicht gern redet, und trotzdem müssen wir mit ihm jetzt dieses Buch teilen. Was ist denn eigentlich der Mehrwert dieser
Figur? Ja, durchstehen müssen wir es mit ihm. Ja, nein, es ist, also er hört gern, er sieht gern, und ich bin ja dann der Autor, der seine Beobachtungen und was er erlebt, quasi versucht aufzuschreiben und zu erzählen. Und dass das schlussendlich dann oft ganz nah aneinander kommt, dass es kaum noch auseinanderzuhalten ist, ob er redet oder ich rede, das ist bei mir wahrscheinlich ein bisschen ein Problem, dass ich meine, von dem sprechen zu sollen, was ich glaube zu verstehen. Also angenommen, ich hätte ihn einen Neurologen sein lassen, dann fände ich einfach, ich schwafle. Oder ich würde mir das anlesen und das finde ich nicht so interessant, sondern ich möchte von dem reden, was er weiß, was er wissen könnte. Insofern sind die natürlich nah, wir beide. Und auf der anderen Seite finde ich, dadurch, dass es in ein Buch kommt und in eine Schrift reinkommt, ist es immer ein Ehr. Also diese ganzen Beobachtungen sind, dadurch, dass sie aufgeschrieben werden, werden die zu einer, ja, wenn ich Glück habe, zu Literatur. Und insofern gibt es natürlich viel zu erzählen, auch wenn er selbst nicht gern redet. Er sieht was, er geht über die Straßen, er sieht Dinge, und das möchte ich so erzählen, dass man an diesen kleinen Schrittchen interessiert ist, weil in der sogenannten spannenden Literatur bin ich wahnsinnig schnell gelangweilt und habe ein richtig Unwohlempfinden, weil ich komme mir so vor wie ein Fisch am Haken. Da wird also irgendein Plot eingehakt in den Mund und man sagt irgendeine spannende Grundsituation und dann reißt man mich durch dieses Buch an, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und ich bin immer an diesem Haken dieses Autors, der weiß, wie es weitergeht. Nur ich weiß es nicht und will es dann wissen. Ich habe das nicht gern und ich langweile mich auch oft dabei und finde, ja, wenn du weißt, wie es weitergeht, dann mach da mal dein Zeug allein, ich will das nicht wissen. Ja, wenn man das Fischbild benutzt, zum Beispiel, dass ich möchte gerne ein Fisch im Wasser sein, in der Literatur, also der Leser ist in diesem Buch drin und kann vor, zurück, kann schnell schwimmen, langsam schwimmen und ist immer in einem sauerstoffreichen Wasser, das sind die Sätze und die gefallen ihm oder manchmal springt er ein bisschen weiter. Und das wäre der Sog, der sich entwickeln sollte dann im Buch und wo ich hoffe, dass er da ist, dass man anfängt, frei zu schwimmen da drin als Leser und einen souveränen Umgang hat mit der Literatur. Und ich weiß nicht, ob das allgemein verständlich und verstehbar ist für jeden Leser, der müde ist, am Abend nach Hause kommt und sagt, jetzt muss ich noch lesen, will ich lesen und vielleicht nicht mehr mag und gern hat, wenn er gezogen wird vom Autor. Aber als einer, der mit dem Schreiben und mit dem Lesen halt professionell umgeht, ist das, glaube ich, wirklich ein Grundbedürfnis, dass man freigelassen wird als Leser.
Morris macht es uns ja insofern auch leicht und angenehm, als er in vielen kleinen Binnengeschichten eigentlich auch abgeschlossene Episoden erlebt. Es ist ja so, dass man das Buch aus der Hand legen kann und mühelos wieder einsteigen kann. Und es ist ein Buch, das Raum und Zeit braucht. Der rote Faden ist eigentlich der Charakter von Morris. Wir haben gesagt, er redet nicht so gern, er sieht aber viel. Hängt das für Sie zusammen?
Ich weiß nicht, ob es quasi einen programmatischen Zusammenhang gibt. Vielleicht habe ich das tatsächlich so erlebt, also dass ich dadurch, dass ich ein bisschen weniger rede, mich aussetze in solchen Redesituationen, dass ich zunehmend mehr wahrnehme dadurch, weil ich sitze. Und mir ist aufgefallen, dass wir das ist nicht meine Beobachtung, das ist, glaube ich, eine Tatsache, dass wir wahnsinnig gehetzt sind im Leben. Und wenn es hier irgendwie regnet, dann steigen wir ins Flugzeug und gehen nach Mallorca. Und wenn es dort regnet, steigen wir wieder zurück. Dann wollen wir, weil es hier regnet, gehen wir ins Kino. Im Kino finden wir es langweilig, gehen in die Oper. Und dann noch zwischendurch lesen wir Bücher. Und das hat ein Tempo, wirklich, ich glaube, das ist wahnsinnig anstrengend auch, diese Art von Leben. Und ich kann da nicht mehr mitrennen und verlangsame das für mich automatisch, also organisch fast, ein Bedürfnis. Und bleibe mal sitzen und denke, naja gut, jetzt regnet es, was ist denn das? Was ist eigentlich Regen? Und dann plötzlich sieht man einen Regen und sagt, aha, das ist ja interessant, was da passiert. Insofern könnte man sagen, ja, das stimmt. Also dadurch, dass er nicht mehr sich einmischt und nicht mehr sich einbeziehen lässt in dieses Gerede und das Geschiebe, dadurch nimmt er Sachen vielleicht wahr. Und das, wenn man es wahrnimmt, ist es schön. Oft nimmt man dann nichts wahr und findet es nur langweilig und das ist dann traurig.
Wir wollen mal hineinhören ins Buch, diese sogenannte Langeweile. Und das Sehen, das Hinsehen dort, wo wir normalerweise nicht hinsehen, das ist wirklich eine große Gabe, die dieser Moritz hat. Und wenn wir uns mal einen Ausschnitt anhören, es ist eine Alltagssituation, eine klassische, die wir jeden Tag fast auch erleben könnten, selber in die Sie Moritz hineinsetzen, um uns Moritz zu zeigen und dahinter noch einiges mehr.
Seine Geschichte, wie er in seinem Büro sitzt und überlegt, er möchte einen Kaffee trinken gehen. Und als er vor die Tür tritt, beginnt es zu regnen. Was für ein schöner Anfang seit Jahrtausenden. Als er vor die Tür trat, begann es zu regnen. Er kehrt um und holt seinen Schirm. Kaum öffnet er die Tür zum zweiten Mal, werden die Schleusen erst richtig aufgerissen und das Wasser strömt herab wie aus Wannen. Er bleibt unter der Tür stehen und überlegt. Der auf den Boden prasselnde Regen zerplatzt und bildet Gischt, die in Schwaden an seine Hosenbeine herangeweht wird. Er schließt die Tür und geht zurück ins Büro. Dort setzt er sich auf den Besucherstuhl und wartet. Er greift nach einem Buch, das da liegt, und liest ein paar Seiten, ohne sich auf sie konzentrieren zu können. Er hat sich vorgenommen, einen Kaffee trinken zu gehen. Was er sich einmal in den Kopf gesetzt hat, kriegt er nicht so schnell wieder aus diesem heraus. Er schaut nach draußen. Der Regen hat nachgelassen. Nur noch kleine Tropfen fallen vereinzelt vom Himmel. Er greift wieder nach dem Schirm und geht zum dritten Mal los. Die Straßen sind nass. Triefende Mädchen kommen ihm entgegen, die Sonne bricht durch die Wolken, alles glitzert. Im Café Solitär setzt er sich unters Vordach, hinter die Topfsträucher, die, von Wind und Wetter geschützt, in einer Reihe dastehen und die Veranda vom Bürgersteig trennen. Spatzen fliegen heran und wälzen sich in der trockenen Erde, unter einem der Sträucher, einem Abgestorbenen. So ein Staubbad von Spatzen kennt er noch nicht. Neugierig schaut er zu und freut sich, etwas Neues geboten zu kriegen. Wie Pferde, Katzen oder Schweine wälzen sich die Spatzen in der Topferde. Manchmal kippen sie auf die Seite, einmal sogar einer auf den Rücken. Dermaßen heftig werfen sie sich hin und her. Ein Staubwölkchen steht über der Kuhle, die sie für ihr Bad ausgewählt haben und die durch den Gebrauch immer tiefer wird. Einer nach dem anderen fliegen sie heran, ducken sich in die Kuhle, werfen sich darin hin und her, rucken vor und zurück, scharren Erde auf, ducken sich hinein, wetzen den Schnabel links und rechts darin. Dann hüpfen sie auf den Plastikrand des schwarzen Kübels, in welchem der abgestorbene Strunk steht, schütteln sich, plustern sich auf, fliegen weg oder lassen sich erneut in die Kuhle plumpsen. Die nächste Wolkenfront zieht heran. Innerhalb kürzester Zeit verdüstert sich der Himmel und alles darunter. Große Tropfen beginnen zu fallen, dann schüttet es wieder wie aus Eimern. Die Spatzen verschwinden. Maurice trinkt seinen Kaffee. Das Lustige an den Spatzen ist nicht, was sie getan haben. Das Lustige an ihnen ist, dass Maurice die Zeit hatte, sie wahrzunehmen. In jedem Augenblick tun Spatzen, Menschen, Elefanten und Meere, was sie tun. In jeder Sekunde geschieht alles, doch wir sehen es nicht und empfinden Stillstand. Wir glauben, interessant sei das Außergewöhnliche, die Rhythmusstörung, der Aussetzer. Das Grandiose ist aber der Rhythmus, der Fluss, die Allgegenwart. Wenn wir jederzeit offen genug wären, zu sehen, was uns umgibt, dann hätten wir ein Leben voller Überraschungen, den Traum eines Lebens, einen Roman, ein ewiges Abenteuer. Man stelle sich bloß vor, wir würden, wo immer wir gehen und stehen, Spatzen sehen, Hunde, Winde, die sich merkwürdig verhalten, Mücken, Menschen, immer wieder natürlich, und vor allem Menschen, von denen wir am allermeisten glauben, längst zu wissen, wie sie sind, die wir für unseresgleichen halten und demnach für nicht weiter beachtenswert. Doch wie sie sich verhalten, ist immer ganz neu und ganz und gar unbegreiflich.
Herzlichen Dank, Matthias Tschokke. Das war ein Ausschnitt aus Ihrem neuen Roman «Maurice mit Huhn». Das war der Maurice, der sich da in die Welt hinausbegibt. Die Welt ist hier ganz klein vor der Haustür, es regnet, Spatzen, ein paar Gedanken über das Außergewöhnliche, das dann eben in dem Moment außergewöhnlich wird, wenn wir es nicht mehr für gewöhnlich achten. Es ist fast schon ein Programm. Das Programm beinhaltet aber auch eine Gegenseite. Wir haben diesen Maurice, der wirklich als, ich sag mal, moderner Taugenichts ein bisschen durch dieses Berlin geht. Er ist nicht sehr erfolgreich, es gebricht ihm auch an jeglichem Talent, Geld zu machen. Er hält sich aber über Wasser. Er hat eine Geliebte. Es gibt eine wunderschöne, hinreißende übrigens Liebesszene, die Maurice aber nicht mit der Geliebten erlebt, sondern mit jemand anderem in seiner Fantasie. Es gibt eine Mutter, die seine Mutter sein kann, wir wissen es nicht genau, die im Altersheim ist, die stirbt. Ich sage es nur deswegen, weil wir hier im Gespräch unbedingt auch sagen müssen, dass es sehr realistische Figuren gibt, die unseren Maurice hier durch den Roman begleiten. Aber bleiben wir jetzt so beim inneren Geschehen, das wir jetzt angesprochen haben mit Ihrer Lesung, Matthias Tschokke. Er ist also einer, der dort was sieht, wo viele nicht hinsehen und deshalb nicht sehen. Er erlebt viel, obwohl er nicht viel redet, aber er ist auch faul. Es heißt mal, untätig verbrachte Zeit legt sich in Schichten um den Faulen. Das ist schon etwas leicht Kritisches. Und dann geht es aber noch ein bisschen weiter auch. Maurice, heißt es einmal, ist auf dem Weg zu sich selber. Da kommt etwas Kritisches, heißt, er trödelt herum und ist dem Start näher als dem Ziel. Mit anderen Worten, wenn jetzt eine solche Romanfigur, ein solches Programm ernst genommen wird, dann gibt es die zweite Seite. Wie bringe ich mich durchs Leben als Taugenichts heute im Jahr 2006, sind das Tugenden, die schon wieder ein bisschen in Verruf gekommen sind. Das war noch zur Zeit, als wir alle in den 80er Jahren wussten, die Welt wird immer reicher, wir bei uns jedenfalls werden immer reicher, man kann aussteigen. Heute ist das Aussteigen fast schon eine traurige Pflicht für viele junge Leute. Also das ist die Kehrseite, nicht dieses Modells von Welterfahrung.
Ja, da sprechen Sie etwas sehr Wahres an, etwas, was mir auch eigentlich erst nachträglich auffällt und auch immer existenzieller mich umtreibt auch und was ich außen sehe und was ich innen erlebe. Früher gab es das Wort die Aussteiger, also gerade in Berlin, das war ein richtiges Modewort und die Aussteigerliteratur und alles haben wir in diesen 80er Jahren. Und das war auch gut möglich, damals kommt dazu, das war wirklich kein Problem. Man konnte 5 Jahre, 10 Jahre als Aussteiger in dieser Stadt gut überleben. Und inzwischen sind diese Aussteiger alle älter geworden, ich auch. Und ja, langsam ächzt und zieht es in den Knochen und die Wohnungen werden feucht und klamm und kälter, weil man sie nicht mehr heizen kann oder man muss sogar raus, weil sie zu teuer werden. Und das Aussteigen wird zu einer wirklich bedrohenden Situation. Und eben, das ist nicht nur diese Generation, sondern jetzt kommen die Jungen nach, die genauso zum Aussteigen gezwungen sind und da überhaupt keinen Spaß mehr dran haben und auch nicht mehr sehen. Und ich als Beobachter dessen, der das jetzt dieser Figur zuschreibt, sehe, dass das in keiner Weise mehr romantisch ist und auch nicht attraktiv. Es erregt Besorgnis, also man muss sich sorgen und überlegen, wie geht's denn mit diesen Leuten weiter und was soll der überhaupt tun? Und wo könnte er sich einmischen und wie könnte er sich wieder einbringen in dieses Dasein? Aber ich finde schon, dass wir, wenn wir das mal von dem Modewort weg betrachten und einfach den Zustand dessen, der gar nicht mehr sich einmischen kann, weil nichts mehr da ist, er weiß nicht wo, dass der daran dann nicht verzweifelt und herumsumpft und herumdümpelt, sondern dass der das in einer Klarheit, in einer Schärfe beobachtet und das versucht wenigstens ja, wahrzunehmen. Was leben wir für ein Leben, dieses 2006? Was ist das eigentlich? Wie ist das? Wie tut das weh oder wie tut es nicht weh? Und wie kann man damit umgehen? Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, dass man das unter anderem auch so erzählt, dass man als Leser oder als Zuhörer nicht verängstigt wird und nicht nur einen furchtbaren Schreck kriegt, sondern dass man merkt, das ist tatsächlich auch eine Art und eine Haltung. Und weil es nicht anders geht, muss man sie halt einnehmen und muss man sie dann aber auch behaupten und wirklich durchstehen.
Das ist ja dann in dem Sinn durchaus auch wieder ein Plädoyer für den Mehrwert eben dieser Askese, die eben jetzt vielen aufgezwungen wird. Aber es ist auf der anderen Seite auch fast wieder ein Programm, denn es heißt auch einmal, dass viele sich anstrengen würden, für etwas gehalten zu werden, aber dass gleichzeitig diese sich weigerten, etwas zu sein. Das heißt, das Buch ist für mich beim Lesen auch immer ein ständiger Widerpart eben, was möchte ich wirklich sein und für was möchte ich gehalten werden? Und diese Frage stellt sich ja immer, auch unabhängig von den Zeiten. Und das ist nun wirklich ein Plädoyer für das, etwas zu sein und nicht nur alles dafür zu tun, für etwas gehalten zu werden.
Etwas fällt mir auf, dass wir zum Beispiel wahnsinnig uns anstrengen, Schriftsteller darzustellen. Wir finden das toll, Künstler zu sein. Und keiner macht wirklich Kunst, weil Kunst machen ist gar nicht so toll. Die Kunst machen ist etwas Anstrengendes und tut auch weh, weil es nicht geht und man reibt sich an sich selbst. Und dass das viel wichtiger wäre, wirklich Kunst zu machen, als den Künstler darzustellen, das fällt mir einfach auf, dass wir nur über den Künstler, also derjenige, der die Kunst darstellt, sprechen und ganz selten über die Kunst. Wenn wir über Bilder reden, reden wir weniger über die Bilder als über diesen Künstler, der dahinter steht und etwas repräsentiert, eine Lebensform auch repräsentiert und eine Freiheit repräsentiert, wo ich denke, ja, mag ja sein, also ich erlebe sie nicht so als derjenige, der es tut. Und ich glaube, das ist auch in den Berufen so, dass ein Arzt, der einfach versucht, Arzt zu sein, das ist eine ganz mühselige Tagesarbeit. Den ganzen Tag muss man sich überlegen, ja, was ist, was könnte ich jetzt diesem Patienten, der da gegenüber sitzt, was kann ich dem wirklich sagen? Und dann gibt's viele, die springen in das Darstellen des Arztes und ziehen den weißen Kittel an und finden, das reicht und setzen auch sehr viel Energie da rein, den darzustellen, weil das die Existenz sichert, der gespielte Arzt.
Und ähnlich mit dem Schriftsteller,
wie Sie sagen. Genau, ja, mit dem Schriftsteller auch. Ja. Es ist, wir merken, dass uns das eigentlich viel mehr hilft, wenn wir erzählen, wie es geht. Mhm. Aber dass wir es tun, das ist ein bisschen, da weiß eigentlich keiner so recht, wie es geht. Weil wir wissen nur, wie man es machen müsste.
Diese Figur Moris in Ihrem Roman, Moris mit Huhn, ist eine Art für mich moderner Taugenichts. Der versucht wirklich jeden Tag aus dem Leben etwas zu machen, indem er einfach den Moment lebt. Es gibt auch ganz unglaublich schöne Momente, wo er das als Glück erlebt, vor allem in der Natur. Einmal nach einem Bad im See, nachdem er in den See hineinsteigt, sitzt er auf einem Stein und er spürt etwas, was er nicht beschreiben kann. Man könnte das große Wort der Alleinheit, des All-Eins-Sein mit dem All hier brauchen. Es gibt solche Momente in dem Roman, wo wirklich die Natur dieser Figur sagt, es ist richtig, dass du in dieser Welt stehst. Auf der anderen Seite leidet die Figur, sie sieht, wie schwierig es ist, man sieht arme Leute, man sieht soziale Unterschichten, das ist alles da in diesem Roman. Aber zum Schluss jetzt noch eine Schicht mehr. Der Titel heißt ja Moris mit Huhn. Und das Umschlagsbild des Romans zeigt uns wirklich einen Moris mit Huhn, ein Bild von Albert Anker. Ein schönes Knabengesicht, ein staunendes, das ein Huhn hält. Das Huhn lässt die Beine baumeln, der Bub hält dieses Huhn so an die Brust und dann heißt es im Buch an einer Stelle, die kommt nur ganz winzig und fast unverhofft vor, er halte still, dieser Bub, als ob er wüsste, dass er etwas für die Ewigkeit tue. Da sind wir bei einem tiefsten Pünktchen dieser Figur, etwas für die Ewigkeit tun, indem man stillhält. Das ist das Bild. Wie sind Sie auf diesen Anker gekommen?
Das ist ein ganz praktischer Grund. Ich bin in Ins, lange Zeit habe ich da gelebt und da hat Albert Anker gelebt und gemalt und gewirkt und das Dorf ist sehr stolz drauf und dieser Anker ist allgegenwärtig in dem Dorf. Und dann ist mir dieses Bild einfach aufgefallen. Ich habe das einfach gern gehabt, immer. Und das Lustige bei Anker ist, dass er merkwürdig lakonische, lapidare Titel wählt. Und das ist einfach dieser Bub mit dem Huhn in den Händen vor schwarzem Hintergrund, ganz zentralsymmetrisch gemalt. Und das Bild heißt dann auch noch so, also man sieht einen Knaben mit einem Huhn und dann heißt es tatsächlich Maurice mit Huhn. Und das fand ich irgendwie frappant modern auch. So eine Doppelung und eine solche Reduktion auf das Eigentliche, das fand ich toll.
Also die Schönheit, das wäre der letzte Punkt noch, der in diesem Roman immer lockt, nämlich in Form eines Cellos. Maurice hört immer hinter der Bürowand ein Cello spielen. Er weiß nicht, wer es ist. Er versucht herauszufinden, wer es sein könnte. Wir wollen hier gar nicht verraten, was er alles herausfindet. Es ist sehr spannend. Das Buch hat einen roten Faden. Das ist sozusagen die ewige Verlockung, dieses Cello in diesem Buch. Und was wäre denn für uns oder für Sie diese ewige Verlockung im Leben? Sie haben jetzt geschildert, dass das 30 Jahre Autorsein in Berlin, trotz Theaterstücken, trotz Filmen, die Sie gemacht haben, trotz einer ganzen Reihe Bücher, dass das überhaupt nicht einfach etwas Schönes, etwas Attraktives ist, sondern dass das etwas ist, was man auch überdauern muss. Wo ist denn das Cello, wo ist denn der Cello-Klang, der Sie hält, trotz allem, trotz dieser Widerwärtigkeiten, die man ja auch mit ein paar anderen Jobs leicht überspielen könnte?
Also das Cello ist sehr viel. Das sind ja kleine Hoffnungen und kleine Träume und kleine Wünsche. Das ist wahrscheinlich jetzt platt, aber zum Beispiel das sich verlieben, das hängt ja zum Beispiel meiner Meinung nach ganz stark damit zusammen, dass man etwas projiziert in etwas, was dann sein wird, in den Moment, wo es dann zusammenkommt. Und das kann der Moment fast nie erfüllen und wir träumen im Grunde genommen immer von dem Schönen, was wir mal haben werden mit der Person, die wir jetzt da angepeilt haben und wir hoffen, dass das wunderschön wird. Im Grunde genommen hat man auch ein bisschen Angst davor, das wahr werden zu lassen und konkret werden zu lassen, weil man sich selbst nicht recht traut und eigentlich von sich weiß, dass man dem nicht standhält, dem Moment, wo es dann tatsächlich stattfindet. Und das ist in diesem Sinn, könnte man so sagen, das ist wie eine Liebesgeschichte. Also wir wünschen uns immer Sachen und denken, das wäre schön, wenn das stattfinden oder jenes stattfinden würde. Und das zieht uns oder hält uns. Es zieht nicht, sondern es hält und wir können damit gut leben, die nähren uns, diese Wünsche und diese Klänge eben, die irgendwo sind und die uns wahnsinnig gut gefallen. Und am Schluss, wenn man dem dann gegenübersteht, ist es oft ein bisschen ernüchternd. Ja, das finde ich eine nächste große Aufgabe und eine der schwierigsten überhaupt. Das ist dann der Moment des Glücks, der eintritt. Was ist das? Können wir das beschreiben? Kann man das wirklich dann auch als lang anhalten, als Frist empfinden wirklich und auch darstellen. Aber ich finde eben, das Sehnen danach, das ist ein großer Motor, immer wahrscheinlich im Leben und in der Kunst.